Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stock Analyzer Podcasts. Es ist der 20. Mai 2026 und mein Name ist David Bader-Egger. Unser heutiges Thema ist wieder mal eine Inside-Folge und es geht um mein Musterdepot. 6 Monate nach dem Start. Und ich zeige euch ehrlich, was hat funktioniert und was nicht und warum die nächste Folge die wichtigste Inside-Folge der gesamten Serie sein wird. Ich habe das Musterdepot im November 2025 veröffentlicht. Und heute, Mitte Mai 2026, sind 6 Monate vergangen. 6 Monate, in denen einiges passiert ist. Der Iran-Konflikt und Ceasefire. Greg Abel übernimmt Berkshire. Der Match Act gegen ASML. Der KI-Boom beschleunigt sich weiter. Zölle, Inflation und eine Zinswende. Und mein Musterdepot hat eine Spreizung erreicht, die mich selbst überrascht hat. Der beste Performer zum Anfang ist Interactive Broker mit plus 30,5%. Der schlechteste Performer ist Nintendo mit minus 18,3%. Zwischen beiden liegen fast 49 Prozentpunkte in einem Depot in 6 Monaten. Das ist genau das, was passiert, wenn du Einzelaktien hältst statt ETFs. Konzentrierte Bewegungen in beide Richtungen. Und heute zeige ich euch beide Seiten. Und ich erkläre, was ich gelernt habe. Aber merkt ihr auch, 6 Monate sind kein Investmenthorizont. Aber 6 Monate reichen, um zu sehen, welche Thesen Substanz haben und welche nicht. Kommen wir zuerst zu den 5 Gewinnern. Interactive Broker, Keyence, Kaspi.kz, ASML und Novo Nordisk. Interactive Broker ist die positive Überraschung dabei. Beim Kauf war meine Frage, profitiert ein Online-Broker wirklich von Marktvolatilität? Und die Antwort ist massiv. Mehr Volatilität sind mehr Trades und das bedeutet mehr Gebühren. Und die Zinsen auf Kundenguthaben bleiben hoch, also doppelter Rückenwind. Die These hat funktioniert und gleichzeitig zeigt diese Position auch, es muss nicht immer der prominente Wachstumswert sein. Interactive Brokers ist ein eher unauffälliger Pick, der einfach gute Arbeit macht. Dann Keyence hat den klarsten Buffett-Moment geliefert. Die Zahlen des Fiskaljahres Ende April, dazu erstes größeres Buyback-Programm plus 16% an einem Tag. Ich habe das gestern in der Analysefolge durchgespielt. Richtig guter Burggramm, positive Sicherheitsmasche. Die These hat sich exakt so entwickelt, wie ich gehofft habe. Bei ASML hat sich gezeigt, dass der Match Act eingepreist war. Als das Gesetz vorgestellt wurde, fiel die Aktie um 4%. Innerhalb weniger Wochen hat der Markt verarbeitet, dass die KI-Nachfrage den China-Verlust mehr als kompensiert. Plus 15,7% zeigt, bei dieser Qualität an Unternehmen darf ein Risiko da sein, solange das Geschäftsmodell intakt bleibt. Novo Nordisk, das ist für mich die spannendste Geschichte. Beim letzten Update stand die Position bei minus 5%. Heute sind wir bei plus 14%. Was ist passiert? Die GLP-1-Panik wegen der oralen Konkurrenz und Eli Lilly-Druck hat sich gelegt. Die Fundamentaldaten zeigen, dass die Wachstumsstory intakt ist. Das ist der Klassiker. Käufer in der Panikphase wurden für ihre Geduld belohnt. Und Kaspi.kz ist mein definitiver Exot. Niemand spricht über kasachische Super-Apps, aber Kaspi macht in Kasachstan, was Mercado Libre in Lateinamerika macht. Eine zentrale Plattform für Zahlungen, E-Commerce und Banking. Plus 16,9% in 6 Monaten. Und das, ohne dass irgendein deutsches Wirtschaftsmedium den Namen je erwähnt hat. Also merkt ihr, 3 der 5 Gewinner sind Aktien, über die der Mainstream kaum spricht. Interactive Broker, Keyence und Kaspi. Genau das ist das Sweet Spot des Value Investings. Qualität finden, bevor sie offensichtlich wird. Aber kommen wir natürlich auch zu den Verlierern. Und bei denen steht die These am stärksten am Test. Nintendo ist die schmerzhafteste Position. Besonders, weil ich am Anfang gleich einmal 10% Gewinn machte. Beim letzten Update aber war es minus 6%, heute sind es minus 18%. Was ist passiert? Es gibt hier zwei Faktoren. Erstens der Switch-Übergangszyklus. Die Switch 1 ist am Ende, die Switch 2 ist gerade in der Anlaufphase. Das bedeutet, Hardware-Umsatz drückt, während die Spieleinnahmen erst aufgebaut werden. Und zweitens der Yen. Ein schwächerer Yen bedeutet niedrigere Euro-Gewinne für uns als europäische Investoren. Diese Position, also Nintendo, ist eine Geduldsprobe. Die Frage ist, glaube ich an die Switch 2 Story? Wenn ja, dann halten. Wenn nicht, dann verkaufen. Und ich halte, weil Nintendo aus jedem Konsolenzyklus bisher gestärkt herausgekommen ist. Hermes hat sich von minus 8,5 auf minus 17,1% verschlechtert. Wir haben das in der Analysefolge bei Hermes vor zwei Wochen ausführlich besprochen. Kurz gefasst, das Geschäft wächst weiter, plus 6%. Der Markt preist trotzdem die Luxuskrise ein. Und die These ist intakt, der Kurs leider nicht. Für mich ist Hermes der Lackmustest. Wenn ich es schaffe, hier nicht zu verkaufen, habe ich aus dieser Serie wirklich etwas gelernt. Mercado Libre liegt bei minus 12,9%. Wir haben in der Basics-Folge über Cashflow gesagt, Wachstum frisst Cash. Bei Mercado Libre ist genau das die Geschichte. Das Unternehmen investiert massiv in Logistik und Fintech in Lateinamerika. Der Free Cashflow leidet, der Aktienkurs deshalb auch. Aber die Marktposition wird stärker. Das heißt, wenn die Investitionsphase ausläuft, wird der Cashflow explodieren und die Aktie folgt nach. Der Zeithorizont liegt hier bei 3 bis 5 Jahre und deshalb ist Geduld sehr notwendig. Tencent ist bei mir die offene Frage. Minus 10%. Die China-Regulierung lastet seit Jahren auf der Aktie. Die Frage ist das ein strukturelles Problem oder ein zyklisches? Ich tendiere zu zyklisch. China braucht Tencent für seine digitale Wirtschaft, aber ich bin hier mit nur 3,2% positioniert, weil das Risiko echt ist. Dann Assa Abloy, minus 10%. Die Schlossbranche ist abhängig vom Bau. Das heißt, die Bauschwäche in Europa und USA drückt die Nachfrage. Die Position bleibt klein bei 4,2%, weil das ein klassisches zyklisches Geschäft ist. Wenn die Zinsen weiter fallen und die Bauwirtschaft anspringt, dann profitiert das Unternehmen. Also merkt ihr, bei den Verlierern muss ich bei jeder Position fragen, ist die These im Test oder ist sie gescheitert? Wenn die These intakt ist, dann halte ich. Wenn es gescheitert ist, dann verkaufen. Bei allen 5 Positionen sage ich heute, die These ist intakt. Aber die Prüfung ist eine permanente Disziplin. Jetzt stellen wir uns noch eine Klumpenfrage. Sind 27,7% Tech und 22,8% Finanz, Konzentration oder Diversifikation? Also schauen wir nochmal auf die Sektorverteilung. Technologie, ASML und Keyence machen 27,7% aus. Interactive Brokers, Visa, Berkshire und Kaspi machen 22,8% aus mit Finanzdienstleistungen, wenn man das so zusammenfassen will. Und die zyklischen Konsumgüter sind L'Oreal, Hermes, Ferrari und Mercado Libre. Gesundheitswesen, Novo Nordisk mit 10,7%, Industrie mit 10% und Kommunikationsdienste wie Tencent und Nintendo mit 7,7%. Das heißt, Tech plus Finanz macht zusammen über 50% aus. Ist das ein Clusterrisiko? Ich sage nein, weil die Sektorbezeichnungen irreführen. Visa wird als Finanz klassifiziert, aber das Geschäftsmodell ist eher ein Technologienetzwerkeffekt. Keyence ist als IT und Telekommunikation klassifiziert. Das Geschäft sehe ich mehr in der Industrieautomation. Und Kaspi ist Finanz, aber im Kern eine Super-App. Wenn ich nach echten Risikofaktoren clustere, statt nach offiziellen Sektoren, sieht das anders aus. KI-Halbleitercluster wäre ASML, Kians, Mercado Libre teilweise. Luxus, Hermes, Ferrari, L'Oreal teilweise. China und Emerging Markets, Tencent, Kaspi und Mercado Libre. Und Versicherungscluster, Berkshire, weil im Kern ein Versicherer. Und das ist eben eine andere, ehrlichere Analyse. Und sie zeigt, es gibt einen China Emerging Market Cluster mit rund 14% und einen Luxus Cluster mit rund 13%. Beides ist eine bewusste Entscheidung und kein Versehen. Jetzt aber noch zu meinen Lektionen. Lektion Nummer 1. Die Versicherungsexposure ist niedriger als ich dachte. Berkshire ist im Kern Versicherung, aber mit rund 5,7% eine kleine Position. Visa ist Zahlungsverkehr und keine Versicherung. Echte Versicherer fehlen komplett im Musterdepot. Das ist eine Lücke, die ich persönlich anders löse. Darauf komme ich aber erst in der nächsten Folge. Lektion Nummer 2. Die Hidden Champions liefern überproportional. Drei der vier Top-Performer sind keine bekannten Namen. Das bestätigt eine These, die durch die gesamte Podcast-Serie läuft. Die besten Investments sind die, über die nicht alle sprechen. Und Lektion Nummer 3. Zyklische Aktien brauchen mehr Geduld, als ich dachte. Atlas Copco, Assa Abloy und Nintendo, alle drei sind zyklisch und alle drei sind unter Wasser. Das ist nicht ungewöhnlich, aber es zeigt, wenn der Zyklus dreht, dreht er hart. Und der Wiederaufstieg dauert länger als den ursprünglichen Hoch. Aber eine Sache habe ich euch bisher nie gezeigt und das ist mein echtes privates Portfolio. Das Musterdepot ist ein Lehrbuchbeispiel für die Buffett-Strategie. Aber mein echtes Geld liegt in Teilen auch woanders. Nicht nur in Aktien, nicht nur in den Positionen, die ihr kennt. Es gibt Versicherungswerte, REITs, ETFs und Positionen, die ich bewusst nicht ins öffentliche Musterdepot aufgenommen habe. In der nächsten Insight-Folge zeige ich euch zum ersten Mal mein echtes Privatportfolio. Was ich tatsächlich gekauft habe, mit welchen Begründungen und warum es anders aussieht als das Musterdepot, das ihr kennt. Das wird dann die ehrlichste Folge, die ich je gemacht habe. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Podcast und du hörst bei der nächsten Insight-Folge, in was ich investiert habe. Denn am Ende zählt nur, denk wie Buffett, kauf wie Buffett und vor allem, investiere nur in das, was du wirklich verstehst. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.